dieses gesellschaftliches Denken, dass psychische Probleme nach wie vor nicht auf einer Stufe sind mit physischen Problemen. Das erleben wir im Fußball einfach auch. Man hat das Gefühl, wenn man mit dem Sportpsychologen geht, dann ist man immer leistungsfähig und das stimmt einfach nicht.
So, wir starten in ein neues Podcast. Ja, es ist unsere erste Aufnahme in 2025. Ich freue mich drauf und sage hallo, Matthias, grüß dich.
Freue mich, dass ich eingeladen bin. Dankeschön.
Danke für deine Zeit. Wie geht's dir?
Gut geht's mir. Ja, gerade auch eine Grippe überwunden Anfang des Jahres, wie so viele, aber wieder fit und freue mich auf alles, was noch kommt.
Wir haben stressige Tage. Man merkt das, dass man im neuen Jahr ist und ein Spiel jagt das nächste. Bevor wir einsteigen wollen in die Sportpsychologie, wofür du hier bei der TSG zuständig bist, vielleicht kannst du zum Start den Hörerinnen und Hörern einmal in deinen eigenen Worten sagen, wer du bist. Wer ist Matthias Hagner?
Ja, also ich bin gebürtiger Hesse. Gießen ist meine Geburtsstadt, wo ich auch aktuell lebe. Bin fußballerisch bei Eintracht Frankfurt groß geworden. War insgesamt 16 Jahre lang Fußballprofi mit vielen Höhen und einigen Tiefen auch. Und habe dann nach meiner Fußballkarriere, wie so viele Ex-Profis, Trainerscheine angefangen zu machen. Habe als Trainer gearbeitet. Und nach meiner ersten Entlassung, damals bei den Sportfreunden Siegen in der Regionalliga West, war die Entscheidung, den Fußballlehrer, die letzte Trainerausbildung zu machen oder nochmal was Neues zu machen. Und ich habe mich dann für ein Psychologiestudium entschieden. Bin mit 39 an die Justus-Liebig-Universität in Gießen und habe nochmal studiert, weil ich das schon als Spieler spannend fand, ja, was die Psychologie im Sport machen kann und was nicht. Und habe dann Psychologie studiert, habe danach nochmal 5 Jahre in einem Psychotherapieheim gearbeitet in Gießen, um Praxiserfahrung zu sammeln. Habe dann privaten Schicksalsschlag mit dem Tod meines ältesten Sohnes hinter mir. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich will jetzt nochmal was Neues machen, ich will wieder zurück in Sport. Habe nochmal übergangsweise 1 Jahr in der Spielerberateragentur gearbeitet. Hatte schon länger Kontakt mit der TSG über meinen Freund Alex Rosen. Und jetzt im Sommer hat es dann geklappt. Ich bin hier, bin total happy, hier zu sein. Bin toll aufgenommen worden, trotz einer relativ unruhigen Phase, die wir alle haben hier. Und ja, bin total froh, dass ich hier bin.
Ja, ich meine, das steckt natürlich schon so viel drin, was du jetzt gesagt hast. Wir können jetzt wahrscheinlich 2 Stunden sprechen. Seit Ende Juli bist du hier bei der TSG. Damit wir es ein bisschen anfassbarer machen, sowieso grundsätzlich versuche ich das ein bisschen mit dir heute anfassbar für die Leute zu machen, ein bisschen tiefer reinzugehen. Wie sieht so ein Tageswochenablauf bei Matthias Hagner als Sportpsychologe? Du bist, oder die zusätzliche Frage, für die Profis zuständig, allein für die Profis oder auch für andere Mannschaften?
Nee, eingestellt im Sommer bin ich mit dem Auftrag U23 und die Profis. Ja, die Stelle war vorher länger nicht besetzt. Kadi Sönland hat die Stelle vorher gehabt, dann war sie länger nicht besetzt, man hat jemand gesucht. Und wir haben uns getroffen, ausgetauscht mit Jan Mayer, mit Jan Spielmann, zu gucken, wie können wir das wieder etablieren. Das heißt, ich bin erstmal zuständig gewesen für 2 Mannschaften, für 60 Spieler plus Staff, also jede Menge. Ja. Und wir wollten einfach gucken, wie sie es einspielt im Alltag. Und jetzt ist es so, dass der Bedarf bei den Profis größer ist, wie bei der U23, so dass ich seit der Winterpause eigentlich exklusiv für die Profis verantwortlich bin. Bin aber nach wie vor auch noch Ansprechpartner für die U23.
Und wie sieht so ein Tagesplan, wie muss man sich das vorstellen? Gibt es überhaupt so einen festen täglichen Ablauf als Sportpsychologe?
Ist schwierig. Im Grunde genommen richten sich meine Arbeitszeiten nach den Trainings- und Spielzeiten der beiden Mannschaften. Das heißt, ich bin eigentlich immer präsent vor Ort, mache Angebote, mache auch den einen oder anderen Vortrag zum Thema aus der Sportpsychologie, immer in enger Absprache mit dem Trainerteam, das, was jetzt gebraucht ist. Also ich muss da schon sehr flexibel sein und auf die jeweiligen Anforderungen, die auch sehr unterschiedlich sind von Spieler zu Spieler, eingehen können. Ja, also im Grunde genommen geht es darum, denen ein gutes Gefühl zu geben. Da sind wir beim Thema Mentalität, ja, also dass sie mental so robust sind, so stark sind, dass sie die ganze Unruhe und die Höhen und Tiefen, dass sie die gut hinkriegen. Darum geht es eigentlich. Mhm.
Du hast schon gesagt, wir sind in einer etwas unruhigen Phase, sicherlich auch erklärbar. Wir haben personell viele Umstellungen, auch gerade im sportlichen Bereich, im Trainerbereich, dahingehend gefragt, wie ist das Verständnis vom Trainerteam rund um das Thema Sportpsychologie und bei dir? Und wie sehr und wie oft hast du den Austausch dann auch mit Chris Ilzer oder mit dem Trainerteam?
Also grundsätzlich ist es so, was mich ein bisschen verwundert, dass es nach wie vor insgesamt im Profisport, im Profifußball immer noch so ein bisschen Vorbehalte gibt der Sportpsychologie gegenüber, wo die TSG da toll aufgestellt ist und auch hier schon viele tolle Menschen gearbeitet haben. der Herr Herrmann, der Herr Meier, also wie gesagt, tolle Vorgänger, die ich da hatte. Und trotzdem ist es gerade bei den Sportlern oft noch so, dass man die Psychologie mit was Klinischem verbindet. Und den Ansatz, den ich habe, ich komme so eher aus der Richtung positive Psychologie, sich mental präventiv so aufzustellen, dass man mit den ganzen Anforderungen gut umgehen kann. Und da gibt es immer noch so ein bisschen Vorbehalte. Ich habe das große Glück, wie gesagt, dass wir hier sportpsychologisch toll aufgestellt sind bei der TSG und auch sowohl Rino vorher, der erste Trainer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, als auch Chris Ilzer, da einen Mehrwert sehen und da ein reger, intensiver Austausch stattfindet, worüber ich sehr happy bin.
Das heißt aber nicht, dass du tagtäglich mit ihm im Austausch bist? Oder wie muss ich es mir vorstellen? Oder ist es anders bezogen? Kommst du hin und wieder auf ihn zu und sagst, ich habe das und das beobachtet, wie müsste man das machen und genauso tut er es?
Genau, beides. Mhm. Also wenn Themen aktuell sind, es gibt jetzt keinen Fixtermin, aber ich bin jeden Tag da, mehr oder weniger eine 7-Tage-Woche, mehr oder weniger. Und wenn mir was auffällt, wenn ich das Gefühl habe, da könnte er Input gebrauchen, sind seine Türen offen für mich und andersrum genauso, wenn er was hat, kommt er auf mich zu. Also der Austausch ist sehr angenehm.
Und wie löst du dieses Thema, was du eben sagtest, dass es schon bei den Jungs noch Vorbehalte gibt? Also ich kenne das so ein bisschen, weil ich auch früher mal beim HSV gearbeitet habe, 6 Jahre. Das ist von 2005 bis 2011 gewesen. Und schon damals gab es ja immer diese Themen und die begleiten, so wie du sagst, den Profifußball nach wie vor anscheinend. Ich bin dann auch immer erstaunt, dass es nach wie vor so ist. Wie nimmt man denn im ersten Step den Jungs überhaupt die Sorge, dass das irgendwas Schlechtes oder Negatives ist?
Also ich habe natürlich da einen großen Vorteil, dass ich selbst Spieler war. So, da ist der Zugang zu den Jungs natürlich einfacher, wenn sie wissen, da ist jemand, der das selbst erlebt, der weiß, von was er spricht. Und ich nehme auch ganz gern Beispiele aus meiner aktiven Zeit. Die Verbindung zwischen Fußball und Psychologie, was das bedeutet. Und darüber einen Zugang, das hilft mir natürlich extrem bei den Jungs.
Und dann muss man aber höchstwahrscheinlich darauf hoffen oder ein Gefühl dafür entwickeln, funktioniert es gleich? Oder braucht er vielleicht nochmal eine zweite oder dritte Ansprache?
Absolut. Das Spannende ist, wenn man mit Menschen arbeitet, das war auch vorher in dem im Psychotherapieheim, wo ich es mit psychisch Kranken, hauptsächlich Jugendlichen zu tun hatte, dass eigentlich ich immer wieder bei Null anfange. Also ich habe natürlich meinen Werkzeugkoffer und weiß, was helfen kann. Aber im Grunde genommen ist jeder Mensch individuell zu betrachten und hat auch individuelle Bedürfnisse. Und auch nicht alles hilft bei jedem auch. Mhm. Also da muss man wirklich gucken, was sind die Bedürfnisse, wo steht er gerade, wie kann ich ihm helfen? Und da muss man auch da wieder sehr flexibel sein.
Mhm. Und geht das dann auch teilweise vielleicht so weit, dass du merkst, dass Spieler das Angebot gerne annehmen möchten, aber vielleicht ein Thema damit haben, dass es dann in der Gruppe ein Thema ist oder das gesehen wird, dass man sich öfter mit dir austauscht, dahingehend gefragt. Also gibt es dann vielleicht auch Momente, wo du merkst, okay, mit dem muss ich vielleicht mal außerhalb der Gruppe eher sprechen oder vielleicht sogar mal nach den Trainingszeiten, vor den Trainingszeiten?
Absolut, also absolut. Ich möchte einfach, dass das ein ganz ungezwungener Umgang ist. Deswegen bin ich sehr präsent. Ich gucke mir Trainingseinheiten an. Ich bin bei den Mahlzeiten dabei. Also, dass die Jungs einfach das Gefühl haben, es ist normal, mit dem Matthias zu quatschen. Es muss nicht immer der klassische Termin sein in meinem Büro, sondern oft reicht es bei einer Tasse Tee, beim Backgammon-Spiel mit dem Spieler, dass da Themen aufkommen. Also, ich möchte, dass das natürlich wächst und möchte nicht, dass die Spieler sich gezwungen fühlen, sondern die sollen den Mehrwert erkennen aus der Zusammenarbeit mit mir.
Mhm. Nochmal einmal gefragt, so rund um Abläufe. Ich habe jetzt das letzte Spiel zu Hause gegen Eintracht, habe ich vom Fernseher gesehen. Und mir ist dann aufgefallen, ich habe dann bei der Zone gesehen, okay, der Matthias ist unten in den Katakomben, als die Jungs wieder rausgekommen sind. Ist das auch was dann quasi zum Ablauf gehört, dass du in der Halbzeit da bist? Bist du immer dabei oder ist das auch anders bezogen?
Ja, Rolle hat sich jetzt ein bisschen geändert. Beim Rino war es so, dass er eher die Beobachterrolle von mir wollte. Beim Chris ist es eher so, dass er möchte, dass ich näher an der Mannschaft dran bin. Dass ich heiße, ich bin vorm Spiel in der Kabine, gucke mir die Abläufe an. Mit dem einen oder anderen gibt es nochmal einen kurzen Smalltalk. Bin in der Halbzeit da und auch nach dem Spiel. So, wenn mir was auffällt, dass ich da präsent bin.
Mhm. Ja. Und dann lass uns mal einmal auf den Komplex gucken, was wir eben schon ein bisschen hatten, dass das nach wie vor oft noch in unserer Branche nicht so gesehen wird, wie man es eigentlich sehen müsste. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir haben das in der Gesellschaft auch, dass man mit seinen physischen Leiden, ob das Rückenschmerzen ist oder sonst wie, geht man zum Orthopäden oder wenn man jetzt krank ist, geht man zum Internisten. Und wenn man aber Verstimmungen hat, alles was Kognitive angeht oder seine Motivation angeht, tut man sich noch ein bisschen schwer. Also dieses gesellschaftliche Denken, dass psychische Probleme nach wie vor nicht auf einer Stufe sind mit physischen Problemen. Das erleben wir im Fußball einfach auch. Man gilt eigentlich, oder man hat das Gefühl, man gilt nicht mehr als leistungsfähig. Dabei gibt es so viele Beispiele, dass man auch mit Verstimmung, es muss gar keine Depression sein, aber mit Motivationsproblemen oder es gibt ja ganz viele Sachen, die die kognitive Komponente angehen, das ist noch nicht auf einer Stufe. Und das ist im Fußball genauso. Man hat das Gefühl, wenn man mit dem Sportpsychologen geht, dann ist man nicht mehr leistungsfähig und das stimmt einfach nicht.
Man müsste es dann höchstwahrscheinlich umdrehen, oder? Also man müsste sagen, ich werde noch leistungsfähiger und habe mehr Möglichkeiten.
Oder wenn das ist mein Ansatz, dieses Präventive, wie kriege ich eine mentale Stärke, dass das Trainerwechsel, Unruhe im Verein mir nichts ausmachen. Dass ich mich unabhängig mache von äußeren Einflüssen. Das ist eigentlich das, was ich mit den Jungs erarbeite.
Und du wirst mir jetzt aber, du sagst, du hast deinen Werkzeugkoffer, den wirst du natürlich nicht komplett aufmachen können und wollen, das verstehe ich. Habe aber vorhin jetzt schon mitgenommen, dass du gesagt hast, es geht um positive Gedanken, positives Mindset. Kann man das nochmal ein bisschen anpassbarer machen?
Das, was ich einfach mache, sind Gedanken zu trainieren. Also es gibt ja einen ganz engen Zusammenhang zu dem, was wir denken, was wir fühlen und wie wir uns verhalten. Sprich beim Sportler dann seine Leistung. Also erstmal das zu den Spielern zu vermitteln und dann trainiere ich mit den Jungs Gedanken, ein positives Mindset zu bekommen, Gedankentraining. Und das ist im Grunde genommen das Gleiche, wie wenn ich eine physische Komponente trainiere. Wenn ich meine Sprintfähigkeit verbessern will, arbeite ich mit dem Sprinttrainer. Wenn ich mein Kopfballspiel verbessern will und dann Olli Baumann trainiert mit dem Torwarttrainer, weil er sein Torwartspiel verbessern will. Und ähnlich muss man die Arbeit vom Sportpsychologen sehen.
Und woran merkst du dann, forderst du das Feedback quasi ein von dem Spieler, dass du dann abfragst quasi, ist es besser geworden oder kommen die dann individuell teilweise zu dir? Wie muss ich mir das vorstellen?
Beides. Also auf der einen Seite, man kann es manchmal auch sehen, wie ein Spieler sich verhält. Auch Körpersprache ist ja ein großes Thema zum Beispiel. Oder wie gehe ich mit Rückschlägen um? Wie reagiert ein Spieler, wenn er jetzt am Wochenende nicht im Kader ist oder wenn er ausgewechselt wird oder verletzt ist? Wie nimmt er das an? Wie geht er damit um? Also das ist eine Sache, die man sehen kann. Und dann natürlich immer wieder in die Gespräche gehen. Und das Feedback-Gespräche, die ich sehr regelmäßig mache mit den Spielern. Und da ist natürlich Vertrauen spielt eine große Rolle, weil je größer die Vertrauensbasis, desto ehrlicher ist er natürlich auch zu mir.
Und wir haben auch schon gesagt, wir haben eine unruhige Phase aktuell. Dementsprechend nehme ich an, dass es aktuell einfach auch mehr Bedarf gibt. Oder ist es vielleicht nicht so, weil du sagst, präventiv, eigentlich ist es dann ja so wie man alle Sachen regelmäßig jeden Tag trainiert, vielleicht auch zweimal am Tag, müsste man das ja dann genauso machen.
Mir hilft natürlich, ich bin bei Eintracht Frankfurt groß geworden. Und ich bin bei Eintracht Frankfurt groß geworden in der Zeit mit viel, viel Unruhe. Auf der anderen Seite hat mir das geholfen einfach, die Jungs dahin zu coachen oder auch jeder, der zu mir kam, zu sagen, wie finde ich jetzt einen Umgang damit? Also es geht darum, mit den Herausforderungen, die das Geschäft mit sich bringt, die das Leben auch mit sich bringt, einen guten Umgang zu finden. Darum geht's.
Und ist dann, so verstehe ich es zumindest, auch ein Stück weit auf ein Normalmaß wieder runterzubrechen, oder? Also nicht dieses, man sagt das ja oft im Kontext der, so wie du auch sagst, auch der Traditionsverein, der größeren Vereine wie Eintracht Frankfurt und wir können noch 5, 6 andere jetzt sagen, die wir aus der Bundesliga oder zweiten Bundesliga kennen, wo es unruhig ist, das Ganze mal wieder so ein bisschen auf so ein Normalmaß einzupegeln. Denn so wie du sagst, die personellen Veränderungen, die sind natürlich dann, wenn jemand länger da ist als kurz, ist es klar, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, damit klarzukommen?
Ja, auf der anderen Seite ist es ja auch wieder so, der Fußball hat für die Gesellschaft eine unfassbare Bedeutung bekommen die letzten Jahre. Wir reden ja nicht mehr von Fußballvereinen, wir reden von Wirtschaftsunternehmen, eine wahnsinnige öffentliche Aufmerksamkeit. Wir sehen das an den Zuschauerinteresse. Also das runterzubrechen ist schwierig, sondern es geht eher darum, einen Umgang damit zu finden. Also, und da geht es auch wieder darum, was kann ich beeinflussen? Wo kann ich einen Fokus drauf legen? Und wo sind Dinge, da muss ich einen Umgang mitfinden? Der Klassiker, ich kann das System nicht verändern. Ich kann meinen Blick auf das System vielleicht ändern und kann gucken, was steht in meiner Macht. Ja, und sich darauf zu fokussieren. Das, was ich am Anfang vom Gespräch gesagt habe, bei sich zu bleiben und wirklich zu gucken, wo kann ich jetzt meine Energie einsetzen, dass ich eine Top-Leistung bringen kann. Weil es gibt ganz viele sogenannte Energiefresser, die nehmen mir Energie. Also wir haben ja unfassbar viele Themen. Das, was ein Fußballprofi im Vergleich zu meiner Zeit heute machen muss, durch Social Media auch bedingt, das ist unfassbar viel, viel mehr. Also vergessen viele, der Druck und die öffentliche Wahrnehmung und die Erwartungshaltung sind, glaube ich, viel, viel größer geworden. Und das realistisch einzuschätzen und sich nicht ablenken zu lassen, sondern zu sagen, so, was ist jetzt mein Job, gilt für alle Mitarbeiter hier auch. Also bei der ganzen Unruhe, wir können immer gucken, aber was ist die Verantwortung? Wo ist meine Verantwortung? Was kann ich in meinem Bereich machen? Ja, und was kann ich in meinem Bereich auch ändern, möglicherweise? Ja, weil was ich nicht ändern kann, jetzt ich als Sportpsychologe, ich habe jetzt keinen Einfluss darauf, wer unser Cheftrainer ist. Ich habe keinen Einfluss, wer unsere Spieler sind. Sondern ich kann mit den Spielern, die da sind, mit dem Trainer, die da sind, so gucken, dass er die bestmögliche Leistung bringt. Dass er mental so stark ist, dass er das andere möglicherweise ausblendet. Und ich glaube, das ist auch das, was Top-Sportler in anderen Tennisspieler zum Beispiel, ein Roger Federer oder sowas, der, egal wie die äußeren Umstände sind, immer es geschafft hat, eine Top-Leistung zu bringen. Ja, darum geht es eigentlich.
Spannend. Und gibt es da dann, wenn man sich das selber überlegt, ich könnte mir vorstellen, die Offenheit und Ehrlichkeit, selber dann auch mit dir im Gespräch zu sagen, also was hilft mir denn wirklich? Weil wenn du jetzt auch das Mediale ansprichst, Social Media etc., es ist dann höchstwahrscheinlich völlig individuell, wo du dann auch mit dem jeweiligen entscheidest, okay, lass das weg, weil das tut dir nicht gut. Also der eine wird höchstwahrscheinlich, können wir mir vorstellen, der sollte nicht so viel Zeitung lesen oder nicht in seinen Timelines durch die Gegend swipen, weil denen das halt zu sehr die Energie nimmt. Der nächste hat wieder ein anderes Thema. Also diese Ehrlichkeit, könnte ich mir vorstellen, ist doch dann mit das Entscheidende, oder?
Also das Vertrauensverhältnis ist auch in der normalen Psychotherapie auch genauso. Der größte Prädiktor für Therapieerfolg ist eigentlich das Verhältnis zwischen Patient und dem Therapeuten. Und wie gesagt, in der Liga der Schweigepflicht, das muss natürlich über eine Vertrauensbasis, das muss wachsen. Und trotzdem ist es dann so, das habe ich jetzt festgestellt, oft kommen die Jungs mit sportlichen Themen zu mir und im Laufe des Gesprächs wird es oft eine Lebensberatung. Weil wir können ja den Fußballer nicht rausnehmen aus dem System. Der hat eine Familie, der hat Freunde, der hat einen Berater, der hat Verpflichtungen dem Verein gegenüber, Selbsterwartungen. Und damit allen klarzukommen, dann ist das oft auch ein Stück weit Lebensberatung, was ich da mache.
Einmal noch kurz zurückgesprungen, weil du es eben gesagt hast, Fußballverein, Wirtschaftsunternehmen mittlerweile und das ganze Business. Glaubst du denn, dass es rund um DFL und die Clubs, gibt es ja viele Bestimmungen, was man machen muss in allen Bereichen. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass eben auch quasi vorgegeben wird, seitens zum Beispiel so einem Ligaverband für Clubs, dass man gewisse Sachen zu tun hat, wie zum Beispiel, dass man Nachwuchsleistungszentrum nachweisen kann, was auch gut ist und so weiter. Konkret dahingehend gefragt, glaubst du, dass es noch stärker dahin gehen muss, dass man sagt, es müssen XY-Sportpsychologen da sein, um diese Themen zu bearbeiten? Oder geht es eher aus deiner Sicht darum, dass das so eine Wechselwirkung ist, dass natürlich gewisse Vorgaben gemacht werden, aber dass jeder Club für sich dann letztlich individuell entscheiden muss, okay, wie viel Gewicht gebe ich dem Thema, um dementsprechend auch zu sagen, wie viele Leute habe ich da beschäftigt?
Zum einen ist es so, dass was die Lizenzierung angeht, sind die Bundesligisten oder alle NLZs verpflichtet, einen Sportpsychologen zu haben, fest. Mhm. Im Profibereich dann ist es noch freiwillig. Es gibt auch, glaube ich, ganz wenig Kollegen, ja, die jetzt in der ersten Bundesliga als Sportpsychologen arbeiten. Da würde ich mir grundsätzlich wünschen, der DFB oder die DFL legt jetzt viel Wert auf die Trainerausbildung. Da würde ich mir auch wünschen, dass ehemalige Spieler, ob erste, zweite oder dritte Liga, auch einen Anreiz schaffen, nochmal Psychologie zu studieren. Da gibt es auch Möglichkeiten, dass die vielleicht nicht mehr 4 oder 6 Jahre studieren müssen. Also ich glaube, diese Kombi, das wäre interessant, dass man da mehr, ich glaube, Robin Gosens ist jetzt ein Beispiel, das habe ich gelesen, dass er Psychologie studiert. Das wäre hilfreich. Ich wundere mich grundsätzlich darüber, dass, wenn ich jetzt einen Kicker lese oder Fußballartikel lese oder Reportagen sehe, es geht ganz oft ums Thema Mentalität und ganz viele Themen, die Sportpsychologen betreffen. Und dann im Umkehrschluss aber wird wenig sportpsychologisch gearbeitet. Das passt nicht ganz zusammen für mich. Also den Mehrwert, warum auch immer, ist wirklich noch nicht so da. Vielleicht ist das auch nicht so greifbar, weil das, was ein Sportpsychologe macht, ja oft nicht sichtbar ist. Ein Athletiktrainer, der misst die Sprintzeiten. So, der hat einen Wert. Woran macht man fest, dass ein Sportpsychologe gut oder schlecht gearbeitet hat? Ja, das ist auch ein Problem, dass man es nicht so richtig greifbar machen kann. Wie gesagt, ich würde mir ja wünschen, dass man den Mehrwert einfach erkennt, noch mehr erkennt, dass es einen Mehrwert hat. Für mich wäre es ein Wunsch, dass jeder Bundesligist einfach mit dem Sportpsychologen arbeitet, aber nicht, weil er arbeiten muss, sondern weil er einen Mehrwert da drin sieht. Ja, wir haben heute einen Staff von Bundesligisten bis 2. oder 3. Liga. Da haben wir Staffs von 10, 12, 14, 16 Betreuern. Ja, und dann gehört für mich der Sportpsychologe ganz normal dazu, sollte dazugehören.
Und aber das ist auch nochmal interessant, das heißt, aus dem System selber muss mehr kommen, oder? Also es müssen, was du eben sagtest, ein Robin Gosens zum Beispiel, aber man muss auch höchstwahrscheinlich, also im Idealfall kommt daraus mehr, aber es müssen die Angebote dementsprechend auch gemacht werden, damit es vielleicht dem einen oder anderen einfacher fällt zu sagen, ach komm, also das mache ich.
Ich glaube nicht, dass man zwangsläufig ein guter Sportpsychologe sein nur dann sein kann, wenn man selbst eine Erfahrung hat. Aber es hilft natürlich, glaube ich. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man heute die Generation sieht, die jetzt, wie gesagt, aufhören, Fußball zu spielen, die haben meistens so viel Geld verdient, warum sollen die nochmal 4 oder 6 Jahre in der Uni? Und das ist ja wirklich kein einfacher Studiengang Psychologie nochmal machen. Also, dass man da vielleicht Angebote schafft über den DFB, über den Campus, auch da, ja, eine Ausbildung den Spielern schmackhafter zu machen. Auch vielleicht 2. oder 3. Ligaspieler, die auch eine berufliche Perspektive vielleicht nochmal haben wollen. Also das würde ich mir wünschen, dass man da ein bisschen mehr Werbung für macht, dass wir noch mehr Fußballer haben, die das beidseitig kennen. Psychologiestudium plus eine Profilaufbahn hatten.
Gibt es aus deiner Sicht Best Cases, vielleicht auch aus anderen Sportarten oder anderen Ländern, wo du weißt oder wo du immer vielleicht auch mal hinguckst und sagst, so, die machen das schon länger besser ein Stück weit?
Also ich glaube, dass der Fußball grundsätzlich da ein bisschen hinterherhängt, was das Thema Psychologie angeht. Der Fußball ist ja so, wir sind Sportart Nummer eins. Wir tun uns ja unfassbar schwer zu öffnen. Also ich glaube, wenn wir jetzt, ob man das gut oder schlecht findet, was ein Jürgen Klinsmann gemacht hat, aber eigentlich erst dadurch, dass er 2006 so ein bisschen das Eis gebrochen hat. Wir hatten dann Fitnesstrainer aus Amerika, wir hatten dann einen Yoga-Lehrer bei der Nationalmannschaft, wir hatten dann Sportpsychologen bei der Nationalmannschaft. Also da hinkt der Fußball anderen Sportarten hinterher. Also ich glaube, dass es bei anderen Sportarten gang und gäbe ist, dass der Sportpsychologe dazugehört. Und der Fußball tut sich schwer, ja, sich zu öffnen für Externe, weil wir Fußballer immer, ja, wir wissen das alles, wir brauchen das eigentlich nicht. Ja. Wir wissen das schon, wie es funktioniert. Und da ist nach wie vor immer noch Pionierarbeit zu leisten, glaube ich.
Und die Frage, die ich auf jeden Fall dir stellen wollte, man kann es, du sagst, man kann es nicht messen, aber trotzdem gefragt, wie viel entscheidet denn der Kopf am Ende?
Denkst du denn?
Naja, ist ja. Also in Prozenten vielleicht mal überlegt, ich würde schon sagen, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, der Kopf ist am Ende ja höchstwahrscheinlich das Entscheidendste überhaupt. Und damit hängen dann höchstwahrscheinlich, so wie du auch gesagt hast, die anderen Sachen zusammen mit, wie gehe ich auf den Platz, wie bin ich im Spiel auf dem Platz, wie stehe ich, was habe ich für eine Ausstrahlung, welche Gedanken habe ich, weil das andere auch schnell sind. Genauso wie ich ist höchstwahrscheinlich dann klar, weil sie auch trainieren, dass sie mit rechts und links die Pässe spielen können und so weiter und so fort. Also am Ende ist das Entscheidende. Ne?
Konstanz ist was Wichtiges, was das Thema angeht, diese mentale Frische. Wenn ich es andersrum vergleiche, im athletischen Bereich sind wir, glaube ich, auf einem dermaßen Top-Level, da ist nicht mehr viel drin, physisch. Brauchen wir nur rüber gucken in die Leichtathletik. 100-Meter-Zeiten, die letzten 20 Jahre Olympische Spiele, stagnieren. Also wir sind körperlich ausgereizt. Und da, wo ich glaube, am meisten Potenzial ist, seine Leistung zu optimieren, ist im mentalen Bereich. Also wie schaffe ich, dass ich mit meinem Talent, mit dem, was ich physisch kann, das Idealfall jeden dritten Tag abliefern kann. Und da liest man ja oft eine Konstanz. Ja, und man erlebt Mannschaften dann mit Höhen und Tiefen, wie wir das auch bei der TSG auch aktuell erleben. Also da, glaube ich, kann die mentale Komponente ganz entscheidend sein, um konstant seine Leistung abzurufen. Im Idealfall alle drei Tage.
Und dann ist aber ja das Komplexe, dass es ja nicht nur um den Einzelnen geht,
klar,
sondern um 11, 13, 12, 13, 14, 15.
25, 30. Wir haben diese 31 Spieler eingesetzt, glaube ich.
Das zeigt ja schon die Komplexität. Weil ich meine, wenn der Torwart mental so gut drauf ist, wie es nur sein kann, und der Stürmer kriegt es aus irgendwelchen Gründen nicht hin, dann ist es halt so.
Ja. Also es bleibt dabei, ich habe es eben schon angedeutet, man muss es ein bisschen runterbrechen. Es gibt einen Zusammenhang zu dem, was wir denken, was wir fühlen und wie wir uns verhalten. Sprich unserer Leistung. Und wenn man den Zusammenhang erkennt und weiß, dass die abhängig voneinander sind, die Komponenten, das ist eigentlich der Zugang zu sagen, okay, dann ist ja kognitiv bei den Gedanken was drin. Also wie schaffe ich es mit meinen Gedanken, so ein gutes Gefühl zu bekommen? Mit einem guten Gefühl bringe ich bessere Leistung. Das ist der Ursprung.
Lass mich noch einmal zum Abschluss zurückgehen zu deiner aktiven Zeit. Warum war das so, dass du, ich nehme es zumindest so wahr und habe dich auch so verstanden, dass du immer ein Stück weit ein Faible dafür hattest und dem offen gegenüber warst, dass das was ist, was wichtig ist für einen Profifußballer, erst recht in einer Zeit, wie du gesagt hast, wo das ja noch um ein viel, viel, vielfaches schlimmer in Anführungszeichen war als jetzt.
Auf dem Höhepunkt meiner Karriere, es war damals, ich war mit dem VfB Stuttgart DFB-Pokalsieger, Europapokalfinalist, fast Nationalspieler, wo ich ein paar Mal im Kader war, bin ich nach Gladbach gewechselt und ich habe meinen Fokus verloren. Ich habe mich dann in dem Moment mit Dingen beschäftigt, weg von meiner eigenen Leistung. Ich war dann sauer auf den Trainer, ich war dann sauer auf den Journalisten, war auch nicht mehr so kritikfähig. Und ich hätte mir da einfach genau so jemanden gebraucht, der gesagt hat, Matthias, was brauchst du jetzt? Next Step. Wie fokussierst du dich? Bleib bei dir. Und der hat mir gefehlt. Ja? Und ich wusste es nicht besser. Damals, Mitte 90er Jahre, war Sportpsychologie kein großes Thema, eher gar keins.
Ja. Ja?
Und da jemanden zu haben, so eine Art Mentor für Feedback zu sagen, was brauche ich jetzt, um meine Leistung zu optimieren, glaube ich, hätte ich mindestens ein Länderspiel gemacht, wenn ich so jemanden gehabt hätte.
Ja, schade eigentlich, ne? Und gab es denn sowas direkt danach angefragt? Also gab es jemanden, so eine Art Mentor, der dir dann nochmal zusätzlich so diesen berühmten Arschtritt gegeben hat und gesagt hat, Matthias, mach das jetzt?
Es war eher andersrum. Ich habe dann, weil ich, wie gesagt, mich das Thema interessiert hat, ich habe in Stuttgart einen Mentaltrainer gehabt. Da ging es eher darum, wie regeneriere ich, wie entspanne ich zwischen Trainingseinheiten und zwischen Spielen. Und dann bin ich von Stuttgart nach Mönchengladbach gewechselt. Und ich sage jetzt den Namen vom Trainer nicht. Ich habe dann meinem Trainer in Mönchengladbach mitgeteilt, ich habe einen Mentaltrainer, mit dem ich privat arbeite. Ich wollte ihm nur Bescheid sagen, das betrifft den täglichen Trainingsbetrieb nicht. Und dann nachher habe ich erfahren, Schublade auf, Hagner hat ein psychisches Problem, Schublade zu. Also er kommt mit dem Thema Mentaltraining gar nichts anfangen. Also das war eher damals gang und gäbe. Dass er gesagt hat, warum braucht der Hagner einen Mentaltrainer? Und das hat alles dazu geführt, dass ich nachher glaube oder mich interessiert habe fürs Psychologiestudium, dass es da einfach großes Potenzial gibt. Bin ich fest davon überzeugt.
Und da auch noch einmal nachgefragt zu der persönlichen Situation. Du hattest ja gesagt, du warst ja jetzt nicht irgendwie Anfang 20 oder Mitte 20, als du nochmal dieses Studium gemacht hast.
Nee, 39.
39. Und saß dann dementsprechend da im Vorlesungssaal
mit 17, 18-Jährigen.
Und wie tough war das oder war das gar nicht tough?
Es war unfassbar ein Mehrwert. Ich habe natürlich eine große Motivation gehabt, das nochmal von der Pike auf zu lernen, das Studium zu machen. Und ich habe keine Vorlesung versäumt, kein Seminar. Also ich wollte einfach aufsaugen. Mich hat das Thema interessiert. Und ich fand es spannend aus der Austausch. Ich bin heute auch noch mit vielen Kommilitonen, mit denen ich zusammen studiert habe, im Austausch, die ganz andere Wege eingegangen sind, von Therapeuten bis auch in der Wirtschaft gegangen sind. Also davon profitiere ich einfach auch, von dem Austausch.
Ja. Matthias, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Bis bald.
Gerne.
Ciao.